Willkommen, liebe Zuschauer, im Jahr 2019. Willkommen bei Nuvis und bei Steinzeit. Und ich muss eine kleine Geschichte erzählen. Neulich beim Jahresrückblick habe ich erzählt, dass ich in verschiedenen Städten auf dieser Welt unterwegs war, nämlich in Chicago, in Philadelphia, in Portland, in Oregon, im Staat Oregon, dann waren wir noch in Barcelona und so weiter und so fort. Und dann hieß es dann gleich in den Kommentaren, ja, euch geht's ja ganz schön gut bei Nuvis. Ihr könnt die ganze Welt anschauen, das sollte man nicht so rausposaunen. Was ich nicht erzählt habe, ist, ich war da nicht auf Urlaub, sondern ich war beim Arbeiten. Und ich habe mir die Welt angeschaut. Wir waren nämlich auf vielen Kongressen und nicht alleine, sondern ich war zusammen unterwegs mit dem bayerischen Filmemacher und Regisseur und dem ausgezeichneten Filmemacher Nepomuk Meyer. Nepomuk, grüß dich.
Hallo Robert, schön, dich wieder zu sehen.
Wir sind wieder zusammen. Ja, genau. Nicht unterwegs diesmal, obwohl wir beide natürlich hierher gekommen sind, aber diesmal ist es ja fast ein Katzensprung im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr alles gemacht haben. Also wir waren zusammen unterwegs auf den Reisespuren des Fantastischen sozusagen. Du hast mich mitgenommen als Kameramann und wir haben Interviews gemacht, eigentlich zweimal Amerika, einmal Holland, einmal England. Und sogar in Barcelona waren wir. Und das war natürlich, also es war schon ein ganz schöner Ritt, was wir da gemacht haben. Die Meilen, die wir gesammelt haben, das war schon nicht schlecht. Ja,
ja, das war natürlich schon eine fantastische Reise, ja, in dem Sinne.
Unsere Zuschauer kennen dich natürlich. Du warst ja schon einmal hier. Du bist Filmemacher. Du hast Preise gewonnen für deine Filme. Du hast dich diesen grenzwissenschaftlichen und fantastischen Phänomenen schon seit vielen Jahren gewidmet. Aber für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, was ist da dein Antrieb? Wieso bist du aus deinem alten Job ausgebrochen und hast gesagt, diese Themen, die sind so dermaßen wichtig, da kümmere ich mich jetzt die ganze Zeit drum?
Ja, die Geschichte haben wir letztes Mal schon gehabt beim Illusion-Tod-Vorstellung, dass ich ein paranormales Phänomen, ein Stimmenphänomen gehabt habe, vor einigen Jahren, wie die Schwiegermutter verstorben ist. Und das hat mich dann auf die intensive Spur dieser Phänomene geführt.
Also es gab eine quasi
eine direkte Erfahrung, ja.
Einen Kontakt aus einer anderen Ebene von deiner verstorbenen Schwiegermutter, die akustisch plötzlich im Haus noch wahrzunehmen war, obwohl sie eigentlich schon lange beerdigt war.
Richtig, ja, genau. Ja. Die hat uns jeden Samstag um 11 Uhr praktisch die Ohren voll gelacht. Und das war natürlich dann schon auch ein Phänomen, wenn man das ja so regelmäßig bekommt. Das heißt, es wäre natürlich auch was für einen Grenzwissenschaftler, für einen Parapsychologen interessanter Fall gewesen, wenn der zu uns gekommen wäre an einem Samstag und hätte das Phänomen da natürlich auch dokumentieren können und gesagt, aha, hier kommt eine Stimme aus dem Nichts, ohne Resonanzkörper, das gibt es ja nicht, etc., dachte ich mir zu dieser Zeit. Und darum habe ich begonnen, diese Sachen zu erforschen.
Also du warst früher eher so der rein naturwissenschaftlich geprägte Mensch. Du warst in der Werbebranche tätig, hast eine eigene Agentur gehabt und bist eigentlich so normal durchs Leben gelaufen, wie viele andere auch. Aber dieses Ereignis hat dich mehr oder weniger neu justiert, oder kann man das so sagen?
Ja, diese Phänomene haben mich natürlich schon immer interessiert, wobei ich ja immer dachte, das wäre ja irgendwann wissenschaftlich mit den klassischen wissenschaftlichen Fachgebieten zu erklären, bis man eben durch diesen eigenen Erlebnis festgestellt hat, das lässt sich so nicht erklären. Diese Beratungstätigkeit, die klassische Kommunikationsberatung mache ich ja nach wie vor, aber das ist nur ein ganz eingeschränkten Bereich. Denn dieses Themenfeld, wenn man diese Tür aufmacht, die wird dann so groß, dass man eigentlich nichts anderes mehr machen kann. Und mich hat das natürlich extrem fasziniert, dass ich jedes Thema, das ich näher untersucht habe, festgestellt habe, dass eigentlich immer das Gegenteil von dem wahr ist, was wir in der Schule und im Studium lernen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wenn ich so lange brauche, sage ich jetzt mal, um hier diesen Dingen auf die Spur zu kommen, dann ist das vielleicht auch etwas, was andere Menschen interessiert, die ähnliche Erlebnisse haben. Und da war ja damals auch einer meiner ersten Kontakte, der Dr. Walter von Luca Du in Freiburg im Breisgau, der mir dann eben erzählt hat, der über 45 Jahre eben diese parapsychologische Beratungsstelle betreibt, die ja vom Staat bezahlt wird, weil eben so viele Menschen, und zwar fast 2/3 der Bevölkerung, eben solche Erlebnisse haben und damit natürlich schwer umgehen können. Und der hat mir eben dann diese Sachen geschildert, dass das, was wir erlebt haben, eher am untersten Level ist und das geht natürlich extrem nach oben.
Ja, wir wollen jetzt natürlich mal anschauen, was wir so gemacht haben im letzten Jahr. Das hat also im Juni angefangen. Im Juni sind wir nach Barcelona geflogen. Ich war da noch nie. Wunderbare Stadt. Also der Flug dahin ist ja auch eigentlich nur 2 Stunden. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und wir waren da auf dem World Ufology Kongress, also auf dem Welt-UFO-Kongress. Das war in einem kleinen Hotel oder ja, gar nicht so klein, dieses Hotel mit einer Kongressveranstaltung. Ich erinnere mich noch dran, wie wir das Interview gemacht haben im Hotelzimmer und dann unsere Funkstrecken die Intercom-Anlage von dem Kongress zerstört hat. Die kamen am nächsten Tag zu uns und habt ihr da Interview gemacht? Wir haben euch die ganze Zeit gehört, weil wir die gleiche Funkfrequenz hatten.
Genau, wir waren oben auf dem Zimmer am dritten Stock und die ganzen Leute, die mit Kopfhörer, sage ich mal, die Übersetzungen angehört haben von den Vorträgen, hatten unsere Stimme im Kopfhörer, also vom Interview.
Wir haben es in dem Moment nicht mitgekriegt, also nachträglich nochmal Entschuldigung an alle, die es
gehört haben. Wir haben dann auch die Frequenz gewechselt.
Ja, aber sowas passiert halt. Blöd wäre es gewesen, wenn wir von denen das gehört hätten. Das wäre noch schlimmer gewesen. Aber der Kongress war natürlich sehr interessant. Was etwas blöder, das war alles nur auf Spanisch. Das war natürlich schlecht für uns, weil wir keine nativen Spanischsprecher sind. Mein bisschen Spanisch reicht zum Taxifahren und zum Essen bestellen am Abend. Aber wir hatten dann da eine fantastische Begegnung. Ich muss ein bisschen ausholen, wie wir dazu gekommen sind. Die Tonanlage von diesem Kongress war irgendwie so übersteuert, dass ich es nicht ausgehalten habe und ich bin rausgegangen. Und ich habe zufällig eine Dame getroffen, der ging es genauso. Und diese Dame hat uns dann in Kontakt gebracht mit Robert Limos. Und Robert Limos, wer war das? Wie hast du ihn kennengelernt?
Also dieser Robert Limos ist ein Mann mit 75 Jahre alt, ein 1,65 Meter groß, ein stiller Mann eigentlich, der sehr ruhig wirkt.
Ein Künstler,
Aber nur dann ruhig wirkt, wenn man normale Themen mit ihm bespricht. Wenn man auf ein anderes Thema kommt, auf das Thema Begegnung der dritten Art, dann wird er schon sehr emotional. Mhm. Dieser Robert Limos hat in diesem Foyer dieser Kongresshalle eben ausgestellt, Bilder und Skulpturen. Wir dachten, es sind nur Dekorationen, bis wir mit ihm ins Gespräch gekommen sind und eben seine Erfahrungen hier versucht haben zu dokumentieren. Er hat uns dann eingeladen zu sich nach Hause, denn er war Künstler oder ist Künstler. Ja, ja. Sein Vater war schon Künstler und er hat ein tolles Haus in so einem Gässchen drin. Unten sind die Cafés und die Restaurants und dann gibt es so einen großen bemalten Torbogen. Da geht man rein und dann sind drei Stockwerke über 1000 Quadratmeter. Im ersten Stock ist sein Atelier ganz groß. Da sind über hunderte von Bildern und Skulpturen. Im zweiten Stock wohnt er und im dritten Stock hat er sein Malatelier.
Und wirklich im Herzen von Barcelona, ein Atelier mit fast 1000 Quadratmeter. Also das war fantastisch. Und vor allem, als wir dann da reingegangen sind, das war noch viel fantastischer, weil er hat vor 9 Jahren eine gewisse Begegnung gehabt in Peru beim Besuch seiner Tochter. Und was er da gesehen hat, das habe ich damals mit meinem Handy festgehalten, nämlich das da. Das ist jetzt ein kleines Handyvideo aus seinem Atelier und er hat das ganze Atelier, also wirklich von oben bis unten, ist zugestellt mit Bildern, mit Fresken, mit Zeichnungen, mit Radierungen, mit Skulpturen, mit Grafiken, Bronze, Gips, Marmor. Der macht also seit 9 Jahren nichts anderes mehr, wie nur noch das zu zeichnen und zu malen, was er damals erlebt hatte.
Genau, er saß praktisch in Peru ging raus zum Zeichnen in die Landschaft und vor ihm, da sieht man es jetzt gleich auf diesem Bild, setzt sich ein mehrstöckiges, großes, sag jetzt mal UFO vor ihm, 15, 20 Meter vor ihm auf dem Boden, das aus einer wolkenartigen Schicht aufgetaucht ist. Und er sieht dann durch dieses Fenster, das beleuchtet ist, eben diese zwei Extraterrestrials, die ihn dann mit diesen langen Hälsen, sag jetzt mal, neugierig ansehen. Zeichnet nur drei Szenen. Das ist einmal diese Landung, das ist einmal dieser Blick zu ihm und einmal wieder dieser Abflug. Die restlichen 2 Stunden weiß er nicht. Er möchte auch keine Rückführung machen, um herauszufinden, was da passiert ist. Da ist mit Sicherheit mehr passiert, als wir nur diese 3 Szenen. Aber der hat über tausende von Bildern in jeder Art und Weise, in Aquarell, in Pinsel, in Tusche, in Öl etc. und natürlich auch in Skulpturen, in Bronze, in Marmor, wie auch immer, von in jeder Größenordnung und hat, wie gesagt, seit 9 Jahren, das ist ja das Faszinierende, nicht ein einziges Objekt verkauft, sondern er kann aufgrund von dieser dramatischen Erfahrung gar nichts anderes mehr tun, als wie diese Szene permanent zu wiederholen.
Also er zeichnet immer ein Pärchen, weiblich, männlich. Genau. Er bezeichnet sie so als die Royals von denen wahrscheinlich, weil die eine hatte so eine Tiara drauf. Es sind immer wieder diese 2 Wesenheiten, die nicht bedrohlich rüberkommen, sondern die in seiner Form eben so erschienen sind. Er hat also auch kein negatives Erlebnis jetzt gehabt. Und man muss dazu sagen, Robert Limos ist nicht irgendein Künstler, sondern das ist ein sehr bekannter Künstler in Barcelona. Er hat also auch Skulpturen gemacht, die im Hafen da unten ausgestellt sind. allem diese,
oder in der Fußgängerzone
diese Floating Mans, also der ist wirklich sehr bekannt in Barcelona, in Spanien insgesamt. Und der hat also seit 9 Jahren macht er nichts anderes mehr. Und das war für mich damals der Punkt, wo ich sage, das klingt authentisch oder es wirkt auf mich authentisch, weil wenn er das jetzt sich ausgedacht hätte, um das zu verkaufen, spätestens nach einem Jahr, wenn er gemerkt hätte, er kann nichts verkaufen, hätte er das wieder eingestellt und würde wieder normale Sachen machen oder andere Sachen machen. Aber in dem Fall hat er wirklich nichts anderes mehr. Das sind jetzt Bronzestatuen vor Radierungen, die er da gemacht hat. Also wirklich, das ganze Atelier ist vollgestellt. Ich weiß noch genau, wie wir da reingelaufen sind. Wir waren beide sprachlos, weil es war wirklich ein sehr netter, unscheinbarer älterer Herr.
Wir sind dann zu essen gegangen, er hat uns nochmal auch ein bisschen Hintergründe erzählt. Und das ist natürlich auch ein Faktum, das ja oft einmal auch vergessen wird bei dieser ganzen UFO-Szene. Da hat man gesagt, ja, da gibt es ja keine Beweise etc. Aber für mich ist das ein indirekter Beweis. Denn wenn jemand, sage ich mal, ein Sehneserlebnis hat, das so, ja, andersartig ist es wie alle Erlebnisse, die er bis zum 50., 60. Lebensjahr hatte, dann ist es so einprägend wie hier ein dramatisch, dass er sein komplettes Leben und sein komplettes Wirken geändert hat. Mhm. Und das ist für mich ein objektiver Beweis für ein subjektives Erlebnis.
Ja, ja, ja.
Und wir waren ja auch bei diesem Kongress ja nicht wegen Robert Limos, den haben wir ja zufällig getroffen, sondern wir waren eigentlich dort, um eben diese UFO-Kontaktler mit denen zu sprechen. Da waren 3 vor Ort, die seit über 20, 25 Jahren nichts anderes machen, wie mit diesen Extraterrestrials, aus welchen Systemen die auch immer kommen, telepathischen Kontakt aufzunehmen und mit einer Gruppe von 15, 20 Leuten dann irgendwo in Peru oder Italien oder in Griechenland so Readings machen. Die gehen dann in die Landschaft, Laser dabei, teilweise für einen Pointer oder telepathisch den Kontakt zu herstellen. Und dann ist das Interessante, dass manchmal eben nur diese UFOs erscheinen. Die Reporter sind auch dabei und können das teilweise auch mitfilmen. Da gibt es Dokumente darüber. Und teilweise ist es auch so, dass die tatsächlich im Anflug kommen, ihren Lichtstrahl runtersenden und Leute mitnehmen, die mitfliegen. Das habe ich gesagt, das ist so extrem, dass ich gesagt habe, in meinen nächsten Dokus, nächstes Jahr, also heuer, werde ich hier auch mehreres an diesen Sitzungen mitmachen. Das muss ich natürlich mitdokumentieren, weil das ist ja eigentlich der physische Beweis für diesen Kontakt.
Es ist natürlich so, dass dieses Thema für die meisten Menschen natürlich schwer greifbar ist. Also die weitläufige Meinung ist einfach, das ist alles Quatsch, es gibt es nicht. Es gibt, wenn es Außerirdische gibt, irgendwo im Weltall, aber die sind so weit weg, das wird für uns niemals irgendeine Relevanz haben, weil die Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die gibt, ist da, sagen auch alle Wissenschaftler oder viele, aber das hat für uns keinen Einfluss.
Und jetzt sind wir wieder bei unseren Forschungsarbeiten von diesen ganzen anderen Themen, die ich hier über diese erweiterte Realität zusammentrage. Mittlerweile haben wir über 200 Gespräche geführt mit Wissenschaftlern aus allen Fachrichtungen, Grenzwissenschaftlern, aber auch normalen Wissenschaftlern, in dem Sinne also Mainstream, die auch hierzu zu ihren paranormalen Ergebnissen, sage ich mal, Stellung beziehen. Und das Problem, was wir haben, ist ja dieses, dass unser materialistisches Weltbild falsch ist, sondern wir haben eben die Materien, dann die Biologie, Chemie etc., die aufeinander aufbaut und an der Spitze oben haben wir das Bewusstsein. Dabei stellt sich jetzt momentan raus, dass das Bewusstsein, die Spitze oben an den Boden gehört. Da man sagt, dieses Bewusstseinseffekt bringt alle anderen Sachen hervor und diese Realität scheint eine Art Illusionsrealität zu sein, die über einen Organismus, also unseren Körper, erzeugt wird. Und diese Extraterrestrials kommen also nicht über diesen astrophysikalischen Kosmos hierher geflogen mit der Begrenzung der Lichtgeschwindigkeit, sondern außerhalb Raum und Zeit. Und da in diesem Bereich, wo sie auch, sage ich mal, die Nahtoderfahrung, alle diese Dinge oder Geister oder Spuk oder sonstige aufhalten. Und offensichtlich haben diese höher entwickelten Zivilisationen eine Technik oder diese Bewusstseinsphysik so weit entwickelt, um mit denen, sage ich mal, diese Sachen zu machen. Und natürlich ist der Kontakt nicht so offensichtlich oder so direkt, dass sie vom Weißen Haus landen, das gibt es immer das erste Argument, sondern die sagen, okay, wir beeinflussen natürlich diese Entwicklung einer Zivilisation natürlich nicht so direkt, sondern indirekt, indem dass wir versuchen, denen zu helfen. Und offensichtlich ist auch das, was in meinen nächsten Filmen zu sehen wird, dieser nächste Bewusstseinssprung, dieser nächste Evolutionssprung unserer Spezies, die jetzt an der Grenze ist, entweder selbst zu vernichten oder es schafft, sage ich jetzt mal, in ein anderes Denkmuster zu überführen, um unsere Zukunft zu gestalten.
Robert Limos hat ja in seinen Interviews, also es sind ja nicht nur wir, die ihn besucht haben, sondern es waren schon viele Fernsehteams bei ihm, der ist weltbekannt in dieser ganzen Szene, sage ich mal. Und er hat auch gesagt, dass er glaubt, dass er als Künstler eben auch deswegen herausgesucht worden ist, als Kontaktperson, um auf diese Art und Weise diese Informationen weiterzubringen. So nach dem Motto, vielleicht in 20 Jahren, wenn das Bewusstsein etwas gestiegen und gewachsen ist, dass dann die Leute sich daran erinnern, ah, der war vielleicht gar nicht so verrückt, sondern der hat diese Dinge schon vorweggenommen, der hatte da schon Kontakt. Dann ist es vielleicht einfacher, wenn die Menschen mit solchen Dingen in der künstlerischen Art und Weise schon mal in Kontakt gekommen sind.
Ja, die Kontakte sind ja durch alle Bevölkerungsschichten.
Ja klar, das, wir wissen,
da kommen,
das,
wir, da kommen denen, ja noch wahrscheinlich im
Interview mit denen drauf. Gesprochen, ja.
Genau.
Ja,
ja. Und natürlich ist es ein intelligenter Weg, sage ich jetzt immer wieder, mehr aus dieser Popkultur rauszukommen, weil in der Popkultur ist ja diese Kontakt mit Extraterrestrials ist natürlich immer das Problem, dass die immer negativ ist. Das heißt, wir werden immer angegriffen von irgendwelchen hochentwickelten Zivilisationen und müssen uns da hier verteidigen. Der weiß, soweit unsere Recherchen zeigt, eigentlich das Gegenteil, sondern hier ist ein nicht sichtbarer Eingriff da, um uns eben auf diese nächste Stufe zu begleiten, wie eine Art Geburtshilfe.
So ein bisschen wie die oberste Direktive bei Star Wars. Ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine jetzt, dass also höher entwickelte Zivilisationen sich so ein Gentleman Agreement gemacht haben, so eine generelle Übereinkunft gemacht haben, dass man einem niederentwickelten Volk, einem niederentwickelten Planeten nicht so direkt helfen kann, wie es der eigenen Entwicklung entspricht.
Wobei, das Interessante, die Forschungsarbeiten auch von diesen ganzen Psychologen, die eben transpersonale Psychologie machen oder Rückführungen machen auch über Hypnose etc., wie eben die Dolores Cannon oder Ulrich Kramer oder Stanislav Grof etc., die haben ja über die 40, 50 Jahre ja so viele Fakten und so viele Tausende von Fällen zusammengetragen, dass man jetzt mittlerweile im Bild weiß, dass zum Beispiel, jetzt gehen wir wieder auf denjenigen, dass diese Kontakte oder dass diese extraterrestrischen Zivilisationen offensichtlich mit ein Grund dafür ist, dass dieser Planet, sage ich mal, so bewohnt oder belebt ist, wie er jetzt ist. Also das heißt, die greifen schon, oder wenn man so greifen, oder das ist, die Erde ist sowas ähnliches wie die in einem Gewächshaus, wo, sage ich mal, seit Äonen schon hier immer wieder weiterentwickelt wird und diese Saat natürlich auch in anderen Planetensystemen, sage ich mal, ausgesät wird. Und wenn wir praktisch denen ihre Kinder sind, dann passen die natürlich auf, dass wir uns nicht permanent da irgendwo selber schaden. Darum schalten sie uns auch die Atomraketen oder sonstige Sachen aus. Also diese Dokumente, da wollen wir jetzt gar nicht näher auf dieses UFO-Thema eingehen, weil da gibt es ja genügend Informationen darüber, dass wir hier besucht werden, sondern es geht ja hier um diesen direkten Kontakt.
Also es ist wirklich ein spannendes Thema. Also ich habe bei diesen ganzen Begegnungen mit den Wissenschaftlern natürlich auch dann, ich stand hinter der Kamera, du hast die Interviews gemacht, aber wir haben natürlich diese ganzen Wissenschaftler nicht nur vor der Kamera gehabt, sondern wir hatten ja dann auch teilweise längere Gespräche mit denen. Ich hatte also nicht ein einziges Mal den Eindruck, dass wir irgendwelchen Schaumschlägern aufgesessen sind oder dass wir hier Menschen begegnet sind, die unbedingt jetzt ihre eigene Story erzählen wollten, sondern es waren in meinen Augen authentische Forscher, Wissenschaftler, die eben unbedingt jetzt dieses Thema weiter voranbringen wollten.
Eben. Du hast jetzt im Bild genommen den Dr. Jeffrey Mischloff, einer der einzige Doktor der Parapsychologie, der hat einen Doktor in der Parapsychologie
gemacht. Das war dann in Chicago.
Sind wir
nach Chicago geflogen. Ja.
Genau,
ja.
Den haben wir eben interviewt, weil der hat seine Doktorarbeit gemacht von 76 begonnen mit einem Menschen, der Psi-Fähigkeiten hatte. Dieser sogenannte Ted Owens ist leider schon 87 verstorben, aber dieser Ted Owens hatte so sensationelle Fähigkeiten, dass man sagt, der Uri Geller ein magerer Schatten dagegen ist. Und der hat diese Fälle untersucht und das ist bei uns in den Breitengarden gar nicht bekannt. Dieser Ted Owens war ein Mann, der konnte, oder muss ich mal anders anfangen. Dieser Ted Owens hatte auch eine Begegnung mit Extraterrestrials, sage ich mal, zumindest im geistigen Sinne, die ihn angetickert haben und sagen, wir suchen immer wieder Menschen, die mit uns geistig, sage ich mal, telepathisch in Verbindung gehen können, weil jedes Gehirn ist offensichtlich nicht dazu in der Lage. Die haben ihm dann, 20 oder 30 Symbole beigebracht, um mit denen zu kommunizieren. Die kommen aus einer anderen Dimension. Hat er aufgezeichnet, ist in seinen Büchern auch drin. Und die haben ihm Fähigkeiten verliehen. Also Informationen über unsere Realität, was hier passiert und auch natürlich Dinge, die er machen kann. So konnte er zum Beispiel Sachen voraussagen, zum Beispiel den Challenger-Absturz. Der hat die NASA angerufen und gesagt, pass auf, bitte diesen Challenger nicht starten lassen, hier passiert ein Unfall. Hat natürlich keiner ernst genommen. Und er konnte auch, sage ich mal, das Klima verändern. Der konnte Wirbelstürme herbeirufen, Orkane. Und was natürlich auch sensationell war, wenn die eine Forschergruppe gehabt hat und hat gesagt, okay, ich kann euch einen Blitz machen. Wo wollt ihr den Blitz hin? Da vorne links, okay, dann streckt er seine Hand in den Himmel und dann kam der Blitz runter. Und das konnte er so oft machen, wie er will. Und dieses Phänomen, was der gemacht hat, ganze Wirbelstürme ins Leben gerufen und auch wieder gestoppt, bin dann wieder ein Gouverneur angerufen und hat gesagt, oh, machen Sie das wieder weg. Und dann hat er gesagt, okay, um 3 in der Früh ist das wieder vorbei. Und das hat er sich, und das ist das Interessante, über 180 Mal notariell beurkunden lassen, was jetzt kommen wird und was jetzt machen wird, damit das auch geglaubt wird. Mhm. Er war ja auch ein bisschen aufbrausend, weil er natürlich gesagt hat, wenn ich das euch schon sage vorher und mache hier auch eine notarielle Beurkundung und dann passiert das Ereignis und ihr könnt es immer noch nicht glauben. Das hat ihn natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, aufgebracht. Mhm. Und diese ganzen Fälle und diesen ganzen Ted Owens mit den ganzen Phänomenen hat eben dieser Dr. Jeffrey Mischloft auch in einem Buch zusammengefasst, der PK-Mann. Und das wollen wir natürlich auch in unseren Filmen vorstellen.
Also war ein sehr, sehr netter Kontakt mit ihm. Wir waren da in dem Hotel, im Hyatts war das, glaube ich, ja genau. Regent Hyatts. Und wir haben uns lange mit ihm unterhalten. Und er auf mich auch wirklich so ein ganz älterer, distinguierter Herr, sehr, sehr freundlich, sehr nett und aber glasklar in seinen Aussagen.
Ja, ist auch komplett vernetzt mit der kompletten restlichen Welt.
Er hat also wirklich da auch gezeigt, dass er seit vielen Jahrzehnten mit diesem Thema in Kontakt steht und nicht einfach jetzt sich irgendetwas ausgedacht hat, damit er eben an diesem Kongress da irgendwas zu sagen hat, sondern...
Klar, die hatte das gleiche Problem, was viele wie Dean Radin und andere Parapsychologen natürlich auch haben, die sagen, weil die klassische Wissenschaft sagt, okay, ihr habt es zwar ordentlich dokumentiert unter wissenschaftlichen Standards, aber wir können das trotzdem nicht akzeptieren, weil sonst müssen wir eben dieses materialistische Weltbild ändern. Ja, und das wollen wir noch nicht, da ist noch keiner bereit dazu, weil die Formel und das ganze Messbare irgendwie wegfällt.
Ich habe gestern bei der Vorbereitung noch ein paar Bilder gesucht von dem Kontakt, den wir in Holland hatten. Da habe ich leider selber keine Bilder dazu gehabt, aber wir sind, nachdem wir in Chicago waren, sind wir ja dann zurück wieder und sind dann im August nach Holland geflogen. Das war Ende August, genau. Wie hieß die Dame nochmal?
Jamie Price.
Jamie Price, genau.
Die ist natürlich auch eine sensationelle Frau, die selber auch Dokumentationen dreht und diese Jamie Price auch ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Und das ist auch eine von diesen Phänomenen, die eben schon in der Psychologie...
Sie ist Amerikanerin?
Ja, genau. Ja. Nein, Australierin.
Australien,
richtig. Aber arbeitet in Amerika. Und die sagt, ich bin hier inkarniert mit einer Gruppe von Extraterrestrials. Ich bin aber der Einzige, der hier tatsächlich verkörpert ist. Meine Kollegen, die 4 anderen, sind nur als Lichtwesen oder als Lichtkugeln oder als Orbs, wie man immer dazu sagt, noch da. Wir haben da einen Kontakt miteinander. Und die ist auch dabei, als Kommunikatorin eben dieses Thema, wir sind nicht allein im Universum, hier zu kommunizieren. Die hat auch eine tolle Dokumentation gedreht. Der heißt, ja, der erste Kontakt hat schon stattgefunden. Und genau, glaube ich, momentan dreht sie gerade wieder eine neue Dokumentation. Und das ist natürlich auch interessant, wenn man eben mit diesen Kontaktlern spricht und sage, sind die Informationen, wie werden die preisgegeben, wie funktioniert das? Eben dieses Bild, dass dieser Raum und Zeit eben eine Illusion darstellt, sondern dass dieser Kosmos ganz anders aufgebaut ist.
Ich erinnere mich gut an Sie, sehr nette Persönlichkeit, schaut toll aus, hat eine tolle Ausstrahlung. Das war in dem Landgasthof in Holland, da sind wir da extra hingefahren, von Düsseldorf. 9 Stunden Aufenthalt in Düsseldorf für einen 1-Stunden-Flug, das weiß ich noch. Ja, oh Gott, oh Gott. Nee, aber das war nur eine kleine... Den haben wir vorhin vergessen, ist mir gerade eingefallen.
Das ist natürlich schon sehr spannend.
Nämlich, als wir dann in Chicago fertig waren, müssen wir ein bisschen zurückspringen, sind wir natürlich noch nach Philadelphia gegangen und haben da ihn getroffen. Professor Dr. David Jacobs. Das war in seinem großen Haus, ein tolles Haus mit 14 Zimmern, also so ein großes altes Haus.
Klassizistischer Stil.
Ja, also war wirklich toll. Und er hat uns teilhaben lassen an seiner Welt. Und Dr. Jacobs hat in den letzten 40 Jahren 1770 Menschen in Hypnose zurückgeführt. Oder nicht zurückgeführt, sondern in Hypnose befragt.
Das stimmt nicht ganz. Das sind die Fälle, die übrig geblieben sind, die tatsächlich eine sogenannte UFO-Entführung
hinter sich hatten. Er hatte viel mehr,
aber das waren praktisch die tatsächlichen Fälle.
Also er hat tausende Leute in Hypnose befragt und 1770 Leute, hat er erzählt, sind diejenigen, wo er davon ausgeht, dass die Kontakt hatten mit irgendeiner Form von übersinnlichen, außerirdischen Wesen und so weiter.
Er hat ja auch ein Buch beschrieben vor ein paar Jahren, das heißt Hybriden sind hinter uns, unter uns sind hinter uns. Das ist übrigens der einzige Forscher, der das Ganze ein bisschen negativ sieht, weil er, dieses ja, dieses Phänomen, dass wir tatsächlich hier obduziert werden, dass wir hier ja, genverändert werden, dass hier ja, offensichtlich andere ja, Menschen mit der DNA eines Extraterrestrials auf diesen ja, Schiffen gezüchtet werden und dann hier nach einem bestimmten Alter mit 20 Jahren hier auf der Erde angesiedelt werden. Er nennt sie auch nicht Hybriden, sondern Hybriden, weil man sie optisch nicht mehr von Menschen unterscheiden kann. Und er sagt, für mich gibt es da überhaupt keinen Zweifel. Alle diese Phänomene sind so gut dokumentiert, auch mit diesen ganzen Nachweisen, dass der zurzeit gar nicht da war und so weiter und so fort. Da brauchen wir jetzt auch nicht darauf näher eingehen. Aber er sieht es eher negativ. Er sagt, wir werden hier unterwandert von diesen anderen Intelligenzen. Gut, das mag sein, aber es geht ja letztendlich nur darum, auch zu zeigen, wenn man sagt, alle, die sich hier mit diesem Thema ja, ernsthaft auseinandersetzen, kommen zum gleichen Ergebnis, diese Eingriffe finden statt. Und dieser Austausch findet ja nicht nur ab und zu statt, sondern wenn jemand eben entführt wird, dann passiert das in der Regel schon Großeltern, denen ihrer Großeltern und dann bei Kind. Und bei Kindern geht es wieder weiter und das ganze Leben lang.
Also was man bei ihm gesehen hat, ist, dass er wirklich da sein ganzes Leben sich mit dieser Thematik beschäftigt hat. Er hat uns ja durch sein Haus geführt und wir haben dann sein Archiv gesehen.
Das sind ja Bilder von ihm und da sind auch Bilder drin von Bud Hopkins. Bud Hopkins war ja derjenige Künstler, der ihn zu diesem Thema überhaupt erst gebracht hat, weil er war ja auch am Anfang jemand, der gesagt hat, also mit dem Schmarrn brauchst du mir gar nicht kommen. Das ist, er hat gesagt, okay, ich habe hier einen Fall, bitte schau dir den näher an. Und den hat er dann gemacht und hat festgestellt, oh, da ist was dran.
Ja, also er kam vom Saulus zum Paulus.
Richtig, ja.
Zuerst totaler Skeptiker und ist über persönliche Kontakte zu dem Thema gekommen. Und das ganze Zimmer, sein ganzes Archiv voller Kassetten, also alte analoge Aufnahmetechnik hatte der noch viel drin. Bücherregale voller Bücher von ihm und von anderen Wissenschaftlern. Also der steckt auch 40, 50 Jahre Arbeit in diesem Thema, steckt da drin. Und allein mit dem mal in Kontakt zu treten, also ein sehr, sehr angenehmer Mensch.
Und sein Elevator, also sein Aufzug.
Der hat einen Aufzug in seinem Haus von, wann war das? 49, 1949.
Nein, ich glaube, um die Jahrhundertwende sogar.
Genau, 1900. Ein 100,
so Gitter,
1909, genau das war das. Ein 100 Jahre alter Aufzug, mit dem man dann von Stockwerk 1 auf 2 fahren konnte, wie so ein alter Paternoster fast. Also das war wirklich sehr fantastisch. Aber es war brüllend heiß an dem Tag in Philadelphia. Da war es also so schwül. Ich wusste nicht, dass die da so ein tropisches Klima haben. Aber das, den habe ich nicht vergessen. Schade, dass er schon so alt ist. Also das ist dann in seinem alten
Stuhl. Ja, da bin ich auf der Couch gelegen.
Genau, da hat er dich dann interviewt, so mehr oder weniger. Also es war wirklich, wirklich ein ganz toller Mensch. Und dann machen wir jetzt einen Sprung nach Amerika, nach England rüber und kommen zu Mary Lamb.
Nein? Das ist die Mary Rodwell.
Rodwell. Genau. Mary had a little lamb. Ich habe gerade den Kinderreim im Kopf gehabt.
Ne? Barbara Lamb haben wir übrigens auch interviewt.
Barbara Lamb, so war es. Das sind so viele Fragen. Also das war unser Setup, wie wir da die Interviews gemacht haben. Und wir sind auch zu einem UFO-Kongress gefahren in Hall in England. Das ist also bei Manchester, nochmal 100 Kilometer östlich an dem großen River Hull. Da ist das gelegen und da war im Gemeindezentrum ein kleiner Kongress. Wie viele Leute waren da? So 300, 400 Leute, schätze ich mal. So
In der Regel, ja, sowas.
Sowas waren da.
Auch und schlechter Ton leider wieder, komischerweise.
Komischerweise, immer schlechter Ton, ja. Und sie kam extra aus Australien. Sie kommt ja eigentlich aus Australien. Und die ist ja wirklich eine super Nummer gewesen. Also so lustig wie die war und so offen habe ich selten jemand erlebt. Was hat sie dir erzählt?
Die Mary Rodwell hat uns natürlich tolle Sachen erzählt. Die gehört auch zu den Megastars der UFO-Forschungsszene, ist Mitglied in der Edgar Mitchell Foundation, die ja vor ein paar Jahren begonnen hat, sage ich mal, weltweit Umfragen zu machen, wie viele Menschen eben diese Begegnung der dritten Art hatten. Und sie hat sich spezialisiert eben sehr auf Jugendliche oder auf Kinder und hat die in den letzten 10 Jahren herausgefunden, und das ist das Fantastische an der ganzen Geschichte, dass offensichtlich momentan sehr viele Kinder geboren werden. Im Alter, sage ich jetzt mal, von 2 bis 4 Jahren sind die in etwa jetzt, die um Fantastisches berichten. Die mit ihren Eltern darüber sprechen, dann sagt, wir werden jeden Abend abgeholt von unseren extraterrestrischen Freunden. Wir werden Oma auf diesen Schiffen geschult. Da kann man sagen, ja gut, Kinder haben da viel Fantasie, die können das erzählen, aber das Interessante ist das, dass sie hat einmal ein Buch geschrieben vor 10 Jahren, da war auch ein Kind drin, die hat gesagt, okay, da, mit der Sternensprache, und die hat diesen Brief da abgedruckt und dann bekam sie im Laufe der Jahre Zuschriften und Informationen von Menschen, die dieses Buch gelesen haben, wo die Kinder sagten, oh, das kann ich auch lesen. diese Sternensprache. Und hat festgestellt, aufgrund der Forschungsarbeiten jetzt, dass weltweit eben Kinder übernachtlässig diese Sternensprache sprechen. Offensichtlich auch viele Schamanen, habe ich mittlerweile herausgefunden, ja auch ähnliche Sprache sprechen und dies verstehen und diese Sprache auch schreiben können. Und völlig egal, ob der in Russland, in China, in Japan oder in Südafrika oder was in Europa geboren ist, die sprechen alle die gleiche Sprache und können es auch schreiben. Und da Kinder dabei, die unterschiedliche Fähigkeiten jetzt entwickeln, also Psi-Fähigkeiten, Wasserheilung, Telepathie, Telekinese, Gegenstände schweben lassen können. Und das ist natürlich für mich ein faktischer Beweis, dass hier irgendwas abgeht oder vor sich geht, das man in der klassischen Physik gar nicht erklären kann. Wenn Kinder plötzlich mit vier Jahren sechs Sprachen sprechen, sie gehen gar nicht in die Schule. Oder wenn sie dann in die Schule gehen, plötzlich den Lehrer erklären, wie Genetik funktioniert oder etc. Oder diese klassische Physik, dann ist man eigentlich sprachlos. Und wie gesagt, das sind natürlich unendlich viele Informationen, aber zeigt auch hier, dass, wie tief das dieses ganze neue Wissen eigentlich geht, dass, was hier eigentlich im Hintergrund abläuft und passiert, von denen die meisten Menschen gar nichts mitbekommen.
Also Sie, wenn Sie den Mund aufmacht, dann merkt man plötzlich, wie stark Sie in diesem Thema drinsteht, wirklich. Also eine tolle Rednerin, man denkt immer so, ja, so eine ältere Dame, so eine Oma, mehr oder weniger.
Super, aber Präsentation,
sobald die dann anfängt zu sprechen, da ist die kristallklar und fokussiert und weiß genau, von was sie spricht. Und obwohl ich das jetzt die ganze Zeit schon immer wieder wahrgenommen habe, mit dem Thema schon lange beschäftigt habe, ist es immer noch schwer zu greifen. Ich muss es echt gestehen. Es wird nicht nur mir so gehen, sondern auch vielen Zuschauern. Bei diesem Thema haben wir einfach so gewisse Berührungsängste, weil wir so nicht indoktriniert worden sind, sondern weil wir so in eine Richtung konditioniert worden sind, dass alles, was zu diesem Thema hochkommt, automatisch an alte Muster anpoppt. Ja, ja, Akte X, Fox Mulder, Dana Scully und so weiter, ist doch alles Humbug. Aber wie ist es für dich, wenn du mit diesen Menschen, du bist ja schon viel länger mit denen in Kontakt, 200 Interviews, wie ist es für dich dann, wenn du immer mit denen in Kontakt bist? Ja, bist du schon jenseits des Zweifels angekommen oder hast du immer noch gewisse Skepsis?
Nee, manchmal, also Skepsis ist ja völlig verflogen, weil das Interessante ist, es gibt ja diese Dokumente, es gibt ja diese Nachweise. Ich bin ja nicht derjenige, der den Nachweis erbringt, sondern ich sehe mir diese Nachweise an.
Du sammelst das alles.
Ich sammle die, ich lasse mir die zeigen. Ich sehe das, ich habe natürlich 700.000, hätte ich gesagt, von diesen Dokumenten gesichtet und auch diese Bücher gelesen und diese Interviews geführt und auch mit den Betroffenen eben gesprochen, weil das kannst du nicht über den grünen Tisch, das musst du ja vor Ort machen. Und na klar muss man natürlich sagen, wenn einer auf so ein Ergebnis kommt, dann kann man sagen, okay, der hat sich vielleicht, aber wenn weltweit alle, die sich mit diesem Thema und zwar in unterschiedlichen Fachrichten, ob es Psychologie oder Physik oder etc., gibt es ja auch den deutschen Astrophysiker Illobrand von Ludiger, wenn die alle, sagen wir mal, zum gleichen Ergebnis kommen, wenn wir wissen, dass es diese physischen Kontakte gibt, diese Landesspuren, diese Dokumente, dass was ich, über 1500 Sichtungen jedes Monat sind, etc., dass es diese Berichte gibt der Piloten, der Militär, etc., diese ganzen Fälle, die sind ja alles dokumentiert. Es gibt ja den Kometa-Report von den Franzosen, die diesen Fall ja auch untersucht haben und festgestellt haben, okay, tatsächlich fliegt irgendwas rum in unserem Luftraum, von dem wir wissen, was es ist. Und dann kommen die Menschen, die sagen, okay, wir werden hier entführt und in den 80er Jahren waren wir auch noch gepolt und macht, oh, das ist negativ, hier greift jemand anders ein in unser Ding. Aber wenn man das aus der anderen Perspektive nimmt, dann haben wir gesagt, okay, Bewusstsein ist die Basis und hier gibt es offensichtlich andere Existenzebenen und die auch viel mit diesen Astralkörpern arbeiten und nicht mit diesen physischen Körpern und hier versuchen diese, ihre Kinder, sage ich jetzt mal, oder diese Zivilisation in den nächsten Level zu heben und zu suchen, dass wir hier überleben, dann ist das ja was Positives und nichts Negatives. Klar brauchen wir ein komplett anderes Weltbild, weil dieses Wissen, was hier alles, sage ich mal, hier aufgedeckt wird, ist ja so viel, da kann man ja Jahre darüber berichten und schreiben, bis man überhaupt einmal im Thema drin ist. Das kann man gar nicht in so einem Stundeninterview, sage ich mal, die ganzen Fakten auf den Tisch legen, das ist ja unmöglich.
Wir machen ja nur eine Reisespur sozusagen. Genau. Und dann natürlich mein großer Höhepunkt auch, haben wir ihn getroffen, Colonel Charles Holt. Und da haben wir natürlich sofort ein Selfie machen müssen mit ihm, weil das Interview, das habe ich damals gemacht, das habe ich mich sehr gefreut drüber. Ich habe es auch letztes Mal noch transkribiert und mir das Ganze nochmal vor Augen geführt.
Schwieriges Englisch.
Ja, er spricht halt Englisch, amerikanisches Englisch und dann auch dieses Military-Style. Also da habe ich mir halt leicht getan damit. Und Colonel Holt war im Dezember 1980 der Sub-Base Commander in einer englischen Luftwaffenbasis namens Bentwaters. Und neben diesem Luftwaffenstützpunkt ist eine UFO-Sichtung passiert, die also eine als der großen klassischen UFO-Sichtungen per se gilt.
Über drei Tage, nicht?
Genau. Drei Tage lang sind da verschiedene Militärs und Polizisten mit verschiedenen Phänomenen beteiligt gewesen. Und er war damals der stellvertretende Kommandeur dieser Einheit. Er war als Amerikaner stationiert in England bei der Royal Air Force und hat da seine Staffel eben mitgeführt. Und was er damals alles miterlebt hat, das hat er uns in diesem ganzen Interview erzählt. Und da war ich natürlich echt von den Socken. Also nicht, ich kannte das Thema natürlich schon vorher. Robert Fleischer hat auch, ich glaube, ihn schon interviewt oder auch mit ihm schon mal was gemacht. Mhm. Und ich kannte das Thema natürlich schon. Klar, ich bin da Enthusiast.
Ja, aber ihn persönlich zu treffen. Von den Zuseher, für die Zuseher sagen, das ist ja nicht irgendein dahergelaufener Mann, sondern das ist ein stellvertretender Kommandeur von einem Atomwaffenstützpunkt.
Ja, Oberstleutnant damals und dann Oberst geworden
später. Ja, genau. Ja, da muss natürlich schon auch irgendwo physisch gut stabil sein, damit du was machen kannst. Und wenn sich ein Mann berichtet, dass ein UFO gelandet ist und er hat es mit eigenen Augen gesehen und war dort, weil er gesagt hat zu seinen Leuten, ich glaube das nicht, jetzt fahre ich selber raus, was jeder da erzählt, dann ist das natürlich ein anderes Gewicht, als wenn das irgendein, sage ich mal, ein unbekannter Soldat erzählt.
Also was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, auch beim Abtippen von dem Text nochmal, ist, dass er erzählt hat, die hatten da nicht nur physische Landespuren, die hatten also diese Abdrücke von diesem gelandeten Objekt im Wald gefunden, sondern die haben da auch mit dem Geigerzähler Messungen gemacht und haben festgestellt, dass also es gewisse radioaktive Spuren gab, die sich dann linear verringert haben, also vor den Bäumen und hinter den Bäumen, die neben der Landestelle war mehr oder weniger Radioaktivität. Und er hat selber sogar mit seinen Kollegen dann ein leuchtendes Objekt wahrgenommen, das in diesem Wald unterwegs war. Und das hat sich dann in Richtung von einem, ja, von so einer Farm bewegt, auf so ein freies Feld hinaus. Die Tiere sind verrückt gegangen in diesem Stall, hat er erzählt. Die haben geschrien ohne Ende, wie wenn der Metzger kommt. Und dann ist dieses
Ach, schon wieder so tropfendes Auge.
Genau, ne? das ist dann, hat sich plötzlich in mehrere Teile zerlegt und ist spurlos am Boden dann aufgesetzt und hat sich aufgelöst.
Ja, das Interessante war, dass er gesagt hat, die Lichtscheiben sind ja dann auch noch über ihnen stehen geblieben und haben dann einen, ja, sage ich, mit 20 cm breiten Lichtstrahl direkt vor die Füße.
Ja. Also die hatten mehrfach,
das sitzt natürlich,
ne? mehrfach Kontakt, die Soldaten, die das Ding direkt berührt haben. Gibt es verschiedene Aussagen, da gibt es auch einen, der sich ein bisschen als Schwindler entpuppt hat. Das Ganze wurde natürlich auch diskreditiert.
Ja klar, aber das Interessante ist, offiziell haben die einen Leuchtturm verfolgt.
Ja, genau. Ja, genau.
Also man hat dann, da muss man natürlich sagen, da sind wir, glaube ich, schon weltweit in Gefahr, wenn die Kommandeure eines Atomwaffenstützpunkts schon an Leuchttürme verfolgen, dann wird es gefährlich.
Also, das war mit, muss ich gestehen, neben dem Robert Limos mit eines der besten Begegnungen, weil ich ihn halt schon so viele Jahre lang auf dem Schirm hatte und ihn dann persönlich mal gegenüber zu sitzen, mit ihm zu sprechen. Weil der ist auch in seinen 80ern.
Hast ihn ja noch gefragt, was macht es mit einem, wenn man dann abends nach Hause geht? Aber der war ganz cool.
Ja, er hat eigentlich gesagt, man geht halt heim dann. Ja. So, er geht halt weiter mit seinem Leben. Ja, genau. Er war der eher Pragmatiker, weil er ist ja danach noch weiter in der Karriere gegangen. Ja, ja, und dann war das im September und dann sind wir tatsächlich nochmal auf die große Langstrecke gegangen und sind dann nochmal nach Fabulous Las Vegas. Ja. Und also die Stadt alleine ist natürlich schon ein Ereignis, wenn man das sieht. Also diese nie endende Party, die da stattfindet. ihr seid ja an dem Abend, als ich gekommen bin, schon ins Hotel gegangen. Ich bin dann nochmal auf den Strip. Wir haben
schon einen Termin hinter uns.
Ja, und ich bin dann nochmal 5 Kilometer den ganzen Strip entlang gelaufen und habe mir das Ganze angeschaut, was da abgeht. Also so eine verrückte Stadt wie da, das habe ich noch nie erlebt. Ich war 94 schon mal da, aber das war was anderes. Da gibt es Leuchtreklamen, also Bildschirme, die sind 60 Meter mal 20 Meter hoch. LED, hochgestochen scharf, Ultra HD und die ganze Stadt ist ein einziger Wirbelwind. Also wer da noch nie war, sollte sich das unbedingt mal anschauen. Aber wir sind ja nicht wegen der Stadt dahin gegangen, sondern wir haben einen Gast besucht und zwar ist es der da. Professor oder Doktor?
Ja, Professor, ja.
Professor Stephen Browdy. Mhm. Ja? Wir waren bei ihm in seinem
Philosophie-Professor,
Haus. Philosophie-Professor,
der eben auch in seiner Jugend während dem Studium seine Freunde eingeladen hat. Und die haben gesagt, Mensch, möchtest du mal sehen, wie dein Tisch durch deine Wohnung schwebt? Also, was ist das für ein Spiel? Er hat es nicht gekannt und haben die auch dieses Tisch an den Rücken, sagt man hier in Deutschland, also die Hände aufgelegt und haben diesen Tisch zum Levitieren gebracht und dieser Tisch ist dann eben durch seine Küche und ins Wohnzimmer geschwebt Und das hat ihn natürlich irgendwo völlig, sage ich mal, aus der Fassung gebracht, weil er gesagt hat, das gibt's ja gar nicht. Das ist mein Küchentisch, der hier durch die Zimmer schwebt. Und das war der Auslöser, damit er gesagt hat, okay, ich muss mir diese Phänomene näher anschauen. Und das hat er in seinem Leben lang gemacht.
Ja, 40 Jahre lang auch. Ja, er ist Professor Emeritus. Er ist also schon im Ruhestand, aber nach wie vor dieser Thematik verschrieben. Er hat uns da in seinem fantastischen Haus wirklich willkommen geheißen. Wir wurden bewirtschaftet von seiner Frau. Die ist auch eine
Psychologin.
Also die beiden. War ganz großartig, mit denen da Kontakt zu haben.
Dann wir haben mit ihm gerade zwei Fälle besprochen. Er hat gerade einen vor kurzem einen mexikanischen Familienvater, ein Max heißt der, unter Laborbedingungen auch untersucht, der eben auch seine Hände auf den Tisch drauflegen kann. Das sieht man dann auch in meinem nächsten Film. Und das Interessante war das, dass die ihm die Aufgabe gestellt hat, nicht, dass wir gesagt haben, den Tisch zum Levitieren bringen, das war kein Problem, das hat man schnell feststellen können, sondern die wollten, dass der den Tisch eben zentimeterweise anhebt. Und das hat er dann versucht, dass man den Tisch eben zentimeterweise immer weiter levitieren lässt. Und das hat er eben dokumentiert auch. Und der zweite Fall, der liegt schon ein bisschen zurück, war ja diese Gold Leaf Lady, so heißt das Buch, eine, sage ich mal in Anführungsstrichen, ungebildete Frau, die weder lesen, schreiben kann. Die war in der zweiten Ehe relativ unglücklich verheiratet. Und der Mann hat immer gesagt, okay, jetzt bringen wir mal Geld zu, ne, etc. Und das hat bei dieser Dame offensichtlich eine psychosomatische Reaktion ausgelöst, eine pathologische Reaktion. Und die hatte dann bei bestimmten Situationen Blattgold ausgeschwitzt am ganzen Körper. Das hat er kistenweise, sage ich mal, zu Hause. Und das haben die versucht eben zu dokumentieren und zu machen. Und wie so oft ist, wenn ein Filmteam kommt, klappt es nicht. Und wenn es keins da ist, klappt es. Aber das war so gut dokumentiert, dass wir gesagt haben, und die haben es aber nicht herausgefunden, ob sie das ausgeschwitzt hat oder ob das apportiert worden ist oder wo das herkam. Man hat festgestellt, dass es kein Blattgold war, sondern das feinste Kupfer. Und das kann man auch im nächsten Doku dann sehen.
Also war ein toller Nachmittag bei dem. Und dann haben wir uns noch auf eine große Reise gemacht. Wir hatten nämlich noch einen Termin in San Diego und wir wollten ja zuerst fliegen. Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Ja. Wir fahren die Strecke. Wir sind also dann von Las Vegas nach San Diego gefahren mit dem Auto und waren da 9 Stunden unterwegs. Man kann es auch schneller schaffen, aber wir haben uns natürlich Zeit gelassen. Wir haben uns die Wüste angeschaut. Wir sind da durch die, war das die Mojave, glaube ich?
Das war natürlich spannend.
Ja, der Weg
da runter. Die Postkästen an der Seitenwand und der Straße.
Wir sind da durch eine Gegend durchgefahren, wo ich mir gedacht habe, wie kann man hier nur leben? Und dann standen da plötzlich 20 Briefkästen an der Seite dran. Also ob die überhaupt Strom hatten, weiß ich gar nicht. Es waren nur so verfallene Blechhütten und so ganz heruntergekommene Behausungen, wo ich mir gedacht habe, das gibt's doch gar nicht.
Bretterverschlag mit einer Größe von der Bushaltestelle.
Also jeder Geräteschuppen hier bei uns irgendwo im Vorgarten ist besser gebaut wie diese Hütten da. Und trotzdem waren da so viele Leute.
Ja, da sind die Autos davor gestanden, 100 Kilometer, nichts aus der Wüste, nichts, kein Fluss, kein Baum, nichts, nur Wüste.
Und plötzlich kommt da so eine Hütte.
Und dann sind da 20, 30, 40 Hütten, sage ich jetzt mal, so 20, 30, 40, 50, 500 Meter innerhalb neben der Straße. Und da leben die Leute. Das können wir uns gar nicht vorstellen.
Wir waren baff, weil die nächste Tankstelle, der nächste Supermarkt war eine Dreiviertelstunde weg sowas, ja. Ich habe es bis heute nicht ergründet, warum Leute da Motivation haben, da hinzuziehen.
Vor allem war es im Sommer da 50 Grad wahrscheinlich. Oder
nur mehr. Ja, mindestens. Ja. Das war mitten in der Wüste. Ja. Ja, so. Also wir waren ja da im Ende Oktober, da ging es einigermaßen. Wir hatten so 25 Grad und das war schon unangenehm fast. Ja. Aber egal, manche Leute haben halt solche Lebensentwürfe. Und wir sind dann nach San Diego gefahren und das war natürlich dann für einen ganz kurzen Moment. Wir sind am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, sind wir am Pazifik angekommen. Und ich habe das Bild nur deswegen jetzt mal kurz reingenommen, weil es halt wirklich, da hinten ist Hawaii.
Ja, du wolltest, dass ich die Wolken dann wegschiebe, aber das hat man
dann. Das hat leider nicht geklappt, ja. Wir haben auch leider jetzt keinen Sonnenuntergang gehabt in dem Sinn. Aber das war wirklich ein magischer Moment, als wir da am Pazifik standen und kurz danach ist ja schon Mexiko. Also San Diego ist ja wirklich Südkalifornien. Das ist ganz unten da dran.
Grenzproblem des Übertritts.
Und wir waren nur 24 Stunden vor Ort, aber das hat gereicht, um da so einen Eindruck zu bekommen. Heute hat es da, glaube ich, 17 Grad, habe ich gelesen. Also bei uns hat es 17 Zentimeter, da hat es 17 Grad. Aber wir sind wegen ihr dahin gefahren. Genau. Barbara Lamb,
auch einer der...
Eine wunderbare alte Lady, 83 ist sie, glaube ich, schon. Aber sie ist natürlich schon etwas, wie soll ich sagen, ein bisschen älter.
Ja, und auch, wie gesagt, seit den 60er Jahren begonnen, auch mit Hypnose, Therapien, wie die meisten, Rauchabgewöhnung, Trinkenabgewöhnung etc., Traumabehandlung. Und hat halt auch im Laufe der Jahre, in den 80er Jahren festgestellt, weil halt MUFON oder bestimmte Forscher gesagt haben, wir haben hier jemanden, der behauptet, entführt worden zu sein. Kannst du bitte mal diesen Fall anschauen? Machen wir hier eine Sitzung. Und hat festgestellt, oh, da läuft irgendwas im Hintergrund ab. Mhm. Und diese Fälle, sie hat, glaube ich, fast 3000 Fälle, das ist eine, die meisten Fälle überhaupt hat, untersucht und hat auch mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben. Und die sagt tatsächlich, ja, wir werden hier, der Kontakte sind also unzählige, sind eine Rasse, in Anführungsstrichen, sondern viele, viele Wesen, die hier mit uns Kontakt haben und hier eben diese Evolution der Menschheit, so ist mir irgendwo in die positive Richtung begleiten. Und das nicht schon seit heute, sondern schon seit gestern. Ein hochinteressantes Interview, das hat lange gedauert, fast zwei Stunden.
Zwei Stunden, das war das längste Interview, was wir gemacht haben.
Und,
was mir aufgefallen ist, sie kam uns ja mit dem Rollator entgegen am Parkplatz draußen. Und ich dachte mir dann schon so, naja, ältere Dame, ich kenne es ja, meine Schwiegermama, die ist ja auch schon so alt, wie halt so Menschen in dem Alter sind. Aber als die angefangen hat zu sprechen,
das war der Hammer,
diese kristallklaren Gedanken, die sie da geäußert hat, den roten Faden, den sie ständig hatte, die war top eingeschaltet. Man hat genau gemerkt, dass die genau in ihrem Thema drin ist. Und auch sie wirkt auf mich nicht wie eine, die unbedingt mit diesem Thema jetzt berühmt werden will oder reich werden will, sondern die ist vollkommen in diesem Thema drin und möchte das voranbringen.
Ja, einfach. Und die eine Fallin erzählt hat als Beispiel, wo eben vor der Inkarnation schon, wenn ein Extraterrestrial als Mensch auf die Welt kommt, das ist natürlich ein Thema, das wir hier gar nicht ansprechen können, aber hier inkarniert jemand, der kommt von einem ganz anderen Planetensystem.
Oh ja, ich weiß, was du meinst, das, was sie am Schluss erzählt hat, Geschichte mit dem Herzen, mit dem Loch im Herzen.
Ja, genau.
Okay, das muss ich erzählen. Also das war die krasseste Geschichte, die ich je gehört habe und ich kann es nicht beweisen, aber das, was sie erzählt hat, war Folgendes, dass eben gewisse außerirdische Rassen hier Leute herbringen, die von diesem Planeten kommen, die also ganz bewusst ihre Landsleute hier inkarnieren.
Ja, lassen. Eben um diesen Bewusstseinswandel auch intern, sage ich mal, zu begleiten.
Und einer dieser Wesenheiten hat Besuch bekommen, und zwar schon als er noch im Mutterleib war, dass ihn ein höheres Lichtwesen, klingt jetzt echt bizarr, ich weiß, ich muss mich dafür entschuldigen fast schon, aber so ist es, was sie uns erzählt hat. Er hat Besuch bekommen schon als Fötus und dieses eine Lichtwesen, also quasi sein Verwandter, sein Onkel oder wer auch immer, ja, klingt jetzt blöd, hat gesagt, pass auf, ich muss dich hier behandeln, weil du wirst nicht überleben, wenn du mit diesem Herzen auf die Welt kommst.
Ich hatte ein Loch gehabt,
du hast ein
energetisch Loch im Herz, geschlossen.
Genau. Du hast ein Loch im Herzen, wenn du so auf die Welt kommst, sobald man dir den Nabelschnur abzwickt, wirst du sterben, weil dein Herz nicht schlagen kann alleine. Oder weil du nicht überleben kannst.
Genau.
Und die haben einen energetischen Schutzschild um dieses Herz gemacht. Und das haben die insgesamt bis zu seinem 48. Lebensjahr haben die das mehrmals wiederholt, diese energetische Versiegelung. Und dann musste der trotzdem zum Arzt und hat irgendwann ein Herzleiden entwickelt. Und dann haben die den operieren müssen. Und bei der OP, und das ist jetzt die eigentliche Geschichte, seine Frau war selber OP-Schwester, die bei dieser OP mit vor Ort war. Die haben ihn aufgemacht und haben gesehen, der hat so ein großes Loch im Herz gehabt und hätte eigentlich gar nicht leben können. Dieses Loch hat nur leicht getropft, was auch der Grund war, warum man ihn eben operiert hat. Und die haben feststellen müssen, mit diesen anatomischen Bedingungen hätte dieser Mensch eigentlich gar nicht existieren können.
Ganz genau.
Und er war also eines der krassesten Beispiele, was sie erlebt hat, dass ein Mensch, der von einer, ich weiß, wenn ich mir jetzt selber zuhöre, könnte ich mich eigentlich einweisen lassen. Ja, so, dass
aber gut,
er,
das geht zum neuen Wissen.
Dass er von einer anderen Ebene hierher inkarniert ist, um gewisse Dinge auf dieser Welt zu machen. Und damit er seinen Job auch wirklich machen kann, hat man dafür gesorgt, dass er in diesem physischen Körper auch wirklich überlebt.
Genau.
Ja, so. Also ich weiß, wie das klingt, aber das habe ich nicht vergessen. Das hat sie ganz am Schluss erzählt, da habe ich auch gedacht, so, was ist das für eine Nummer?
Ja, und die hat ja unzählige Beispiele, wie gesagt, die Geschichten hören ja gar nicht auf. Und auch teilweise eben dokumentierte Fälle, wo man sagt, da schlackert man mit den Ohren, was da im Hintergrund alles abläuft. Und wie wir, sage ich mal, dieses größere oder erweiterte Wirklichkeit, dieses Bewusstsein, wie auch immer, was da alles abläuft, das können wir noch gar nicht richtig einordnen. Da fehlt uns noch der Gesamtüberblick. Wir haben zwar jetzt einen größeren Blick auf das, was alles passiert. Und das ist schon so fantastisch, dass man, wie du gesagt hast, wenn man uns zum Reden zuhört, dann sagen, ja, die sind ja völlig auf Drogen da unterwegs gewesen. Nee, das ist eben so. Darum traut sich auch die klassische Wissenschaft sehr schwer an diese Themen ran, weil man kommt so schnell in Bereiche rein, wo man sagt, also, das sprengt ja alles, was wir bis überhaupt gedacht haben. Es sei denn, Hollywood verarbeitet es wieder in irgendeinem Film.
Ja, Hollywood verarbeitet es immer in einer gewissen Art und Weise, dass wir wissen sollen, was wir denken müssen. Dass man uns vorgibt, was wir zu denken haben.
Ich glaube, das ist ein bisschen Ernährung, ist und ist die nächste.
Es kommt immer wieder durch. Also es gibt durchaus auch Filme, die die Dinge aufgreifen. Aber die meisten Filme, die das Thema mithaben, sind schlecht. Böse außerirdische Invasionen, die Körperfresser kommen und was weiß ich. Also das gibt es ja seit Jahrzehnten schon. Und wenn man sich die Videotheken durchschaut, dann hast du von 100 Filmen 98 mit einer schlechten...
Aber diese Studie, die von die Free-Studie, die durchgeführt worden ist von Edgar Mitchell Foundation, die zeigt ja eindeutig, dass über 95% der Menschen, die eben diesen Kontakt hatten, den positiv sehen und nicht negativ.
Ja, das waren so mal so ein kurzer Abriss über unsere ganzen Reisen. Da ist natürlich noch viel mehr passiert.
Klar, aber ich war ja noch 80.000 Kilometer in Europa unterwegs mit dem Auto,
das
mit anderen Kameraleuten und so weiter. Die haben auch noch unzählige Interviews und Recherchen durchgeführt.
Du bist also sozusagen ein Wissensmagnet. Du ziehst dieses ganze Wissen an und verarbeitest das dann in deinen Büchern und in deinen Filmen. Und wie gehst du jetzt um mit? Was ist jetzt dein nächstes Projekt? Wie verarbeitest du die ganzen Informationen?
Das ist genau das schlicht was du gesagt hast, weil dann sagen die Leute, ja, warum sitzt nicht der Professor, der Physiker, der Biologe selber hier und erzählt das? Wieso kommt hier ein Eppenmuck-Meyer, ein Kommunikationsmensch und sagt diese Dinge? Dann sage ich, klar, weil das haben wir auch in diesen Interviews immer wieder rausgefunden. Die sagen natürlich, ich kann nur aber zu meinem Fachgebiet was erzählen. Ich traue mich nicht über Physik oder über meinen Tellerrand. Das geht gar nicht. Da würden meine Kollegen sofort sagen, mir zerlegen. Also gibt es jemanden wie uns, der sagt, okay, wir bauen hier die Brücken der Kompetenzen zu den verschiedenen Informationsinseln und machen ein größeres Bild daraus, dass man sagt, aha, weil das Interessante war, dass sie teilweise auch viele Fälle, die wir schon gekannt haben, sie nicht gekannt haben. Also hier ist auch Informationsaustausch geflossen. Und so macht man ein größeres Bild und die sind auch ganz froh, dass jemand kommt und sagt, okay, endlich jemand, der mal ein bisschen diese Phänomene, diese psychologischen, pathologischen, physikalischen Phänomene aufzeigt, die alle dokumentiert sind, um zu zeigen, dass diese Realität gar nicht so ist, wie wir uns das gedacht haben. Genau. Und klar, das verarbeite ich natürlich in Büchern, das verarbeite ich in meinen Dokumentationen. Und es sind ja gerade wieder ein paar Filme erschienen, oder eines gerade erschienen, das ist dieser Geheimniswald im Reich der Naturgeister. Das ist zwar ein ganz anderes Themenfeld, aber das zeigt ja auch, wenn man jetzt diesen Animismus nimmt, der man sagt, wo die Philosophie auch mit diesem Thema Bewusstsein umgeht, man stellt ja fest, eben, dass offensichtlich dieses Bewusstsein fundamental ist, dass alles schon Bewusstsein hat und das nicht sich nur erweitert. Also gibt es auch keine unbelebte Natur, jeder Stein etc. Es gibt Schamanen, die sprechen mit den Steinen und sagen, wenn ich den irgendwo vom Urlaub mitnehme, muss ich dir fragen, will der überhaupt mit oder etc. Und dieser Sam Hess, den ich hier habe, ein Schweizer Förster und Seher und Mystiker, der mit diesen Wesen, hat mir hier einen tollen Film gemacht. Da kriegt man einen Blick auf diesen Wald und auf die Natur und auf diesen Feen, Elfen und Devas, das man so noch nie gehabt hat. So einen Film gibt es überhaupt nicht auf dem Markt. Und der jetzt demnächst rauskommt, ist Transzendenzerfahrungen jenseits von Raum und Zeit. Hier haben wir sehr viel von diesen Fällen drin, die so sensationell sind, das gibt es gar nicht. Ich möchte nur einen Fall herausnehmen, und zwar in der Nähe von Dresden wohnt eine Dorin Endavidite. Und diese Frau ist im Netto knapp 50 Jahre alt und hatte vor knapp 10 Jahren eine Operation. Sie hat einen Krebs am Hals und hat eine Stimmbandoperation. Ich kann auch nicht mehr sprechen, also ganz leise flüstern. Man muss wirklich aufpassen, dass man überhaupt was versteht. Und hat dadurch auch eine Nahtoderfahrung gehabt. Hat ihre Oma getroffen in diesem anderen Transraum. Die hatten sie wieder zurückgeschickt. Aber wie es bei vielen, vielen, vielen dieser Nahtoderfahrenen ist, ist jetzt das Tor auf. So, jetzt kann diese Dame nicht nur diese Verstorbene, diese Spirit zeichnen. Die macht das mit zwei Händen, auch blind, bei Dunkelheit. Perfekte Porträte, die kann ich überhaupt nicht zeichnen. Aber die sind wirklich, als wenn das der Michelangelo gezeichnet hätte. Und das ist aber nicht das Fantastische, sondern die setzt dann eine Art Lesebrille auf und filmen sie mit ihrem Smartphone selber. Und dann sieht man, wie in dieser Brille sich ihr Spiegelbild spiegelt. Und das verändert sich dann. Und plötzlich kommen andere Gesichter und die kann man dann aufnehmen. Und das ist natürlich schon fantastisch. Haben wir mitgefilmt. Und dann kriegt sie Zusatzinformationen zeitenweise, schreibt ihr auf, wann er gelebt hat, wie der geheißen hat, etc. etc. Stellt es dann ins Netz. Und dann rufen die Leute an und sagen, ah, das ist mein verstorbener Sohn, etc. Und das ist natürlich schon fantastisch. Da habe ich einen Fall, hat meine Dame von München das bestätigt, sagt, ja, ich habe mein Bild meines Kindes da drin gesehen und das Interessante ist, die zeigen sich in dieser Brille so, als wie ein Foto, das irgendwo ähnlich gibt. Und die hat dann das Foto geschickt und hat gesagt, schau her, das ist das Gleiche wie auf deiner Spiegelung in der Brille drin. Und dann hat die Dame die Doreen angerufen, hat gesagt, Mensch, hast du noch irgendwelche sonderige Informationen? Ich kann das gar nicht glauben, dass du da ein Foto hast. Und dann hat sie gesagt, ja, dein Sohn hat gesagt, er ist so und so alt gewesen, etc. Und das ist passiert, das hat alles gestimmt. Dann hat gesagt, ja, und er sagt, er hat eine Katze zu Hause. Dann sagt sie, ja, eine braune. Dann sagt die Mutter, nein, das stimmt leider nicht, wir haben eine schwarz-weiße Katze, wir haben keine braune Katze. Sagt er, doch, das ist aber eine richtige Katze, das ist eine ganz fertige, was aus Ton. Dann sagt die Frau, ja, genau, das stimmt, die steht in seinem Zimmer, das hat er noch gemacht, bevor er gestorben ist, und hat dann ein Foto geschickt von dieser braunen Tonkatze, die in seinem Zimmer steht. Also da sieht man, dass aufgrund von diesen Zusatzinformationen tatsächlich diese, ja, wie auch immer, dieses Bewusstsein, das offensichtlich diesen physischen Tod überlebt, auch mit uns kommunizieren kann. Aber das ist ja wieder ganz eine Dokumentationsreihe. Und diese fantastischen Dinge haben wir hier abgearbeitet. Ich habe hier auch ein Schamanin wieder drin, ich habe Nahtoderlebnisse drin, ich habe Forscher drin, von Rupert Sheldrake, Dieter Boers etc. quer fällt ein. Und natürlich fantastische Dinge.
Was macht denn das mit dir selber, wenn du jetzt da vom Kommunikationsexperten plötzlich zum Wissensmagnet wirst und diese ganzen Dinge, die dir da in den Schoß fallen? Ich meine, das ist natürlich auch schon eine Leistung, die ganzen Leute überhaupt vor die Kamera zu kriegen. Das kriegt ja auch nicht jeder hin. Also was macht das mit dir selber dann
da? Ja, es ist... Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, sagen wir mal so. Mhm. Weil viele Leute sagen natürlich, oh, da verdient man einen Haufen Geld etc. Nein, da verdient es keinen Haufen Geld, weil du musst so viel Geld investieren, dass du erst einmal Jahre überhaupt einen Film verkaufen musst, dass die Investition von diesem Film wieder reinkommt. Mhm. Also, ne, weißt ja selber, diese Reiten, die kosten ja unzähliges Geld etc. Und auch die ganze Technik und Ausstattung und so weiter. Und der Schnitt und die Bearbeitung, da brauchst du fast ein Jahr, um so einen Film zu erstellen. Das ist, die Arbeitszeit kannst du gar nicht rechnen. Aber was natürlich ganz toll ist, und das, was mich freut, dass immer Menschen anrufen, die diese Erfahrungen machen. Und die sagen, Mensch, erst einmal toll, dass ich gehört habe, dass andere Menschen auch diese Erfahrungen machen. Mhm. Oder Menschen, die ein Problem oder ein Trauma haben, sagen, Mensch, haben Sie nicht jemanden für mich, der mir helfen kann? Eine Adresse. Und dann gebe ich die weiter an die Leute, die ich kenne. Und dann kriege ich hinterher ein Dankeschreiben oder Anrufe und sage, Mensch, Herr Gott sei Dank, ich habe hier ein Trauma, das habe ich schon 30 Jahre, jetzt ist es weg. Und ich, wunderbar, etc. Da sieht man, wenn das wieder zurückkommt, das ist natürlich toll. Oder die Geschichten, die jeden Tag, mindestens eine Geschichte oder zwei am Tag, die mich anschreiben oder anrufen und mir eben Sachen erzählen, wo sie gesagt haben, da ist das mit dem Herz eher noch harmlos. Und da kommt in einem meiner nächsten Bücher eine Story rein, die ist so fantastisch, die schlägt alles, was ich bisher gehört habe. Die mag ich jetzt noch gar nicht ansprechen, weil da wird es wirklich sagen, jetzt ist er verrückt geworden. Aber ich lasse mir das dokumentieren.
Okay. Das heißt, du bist dann auch wieder viel auf Reisen dieses Jahr wahrscheinlich.
Oh ja, oder? Und was ich auch noch ansprechen sollte, ansprechen will. Ich war ja kurz vorher noch, bevor wir unterwegs waren, habe ich noch einen Termin gehabt in Balder, in Nähe von Denver. Das ist der Sitz von der Firma Gaia. Gaia ist eine der weltgrößten Streaming-Plattformen für eben spirituelle Filme, alles außer Mainstream. Und die haben mich angerufen, weil die meine Filme gerne auch weltweit zeigen wollen. Und ich habe gesagt, das ist toll. Freue mich, dass die Welt davon erfährt. Und dann habe ich aber gesagt, ja, diese Filme und das Ganze ist natürlich toll, aber wir kommen ja aus diesen sichtbaren Bereichen nicht raus, diese ganzen Alternativszenen etc. Die Arbeit ist ja toll, auch was ihr hier macht. Aber wir haben immer das Problem, da muss schon jemand in diesen Netzen unterwegs sein, damit er auf diese Themen stößt. So, da habe ich gesagt, wir müssen eigentlich eine Fernsehsendung machen, wo diese Themen nicht mehr so diskutiert werden, also nach dem Motto, gibt es oder gibt es nicht, sondern eine Sendung, wo man sagt, diese Phänomene sind real und was bedeutet das jetzt und auch für die Zukunft.
Okay, verstehe.
Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir und jetzt ab 1.4. wird der offizielle Start sein. Ich habe das ja hier liegen, weiß nicht, ob ich das herzeigen darf. Das wird der neue Sender sein, Timeless, es gibt mehr als du denkst und es wird Zeit, darüber zu sprechen.
Okay.
Und hier werden, ähnlich wie bei einer anderen Fernsehsendung, da sitzen dann mehrere Forscher, zwei, drei oder vier zum gleichen Thema vor der Kamera und dann werden diese Themen eingespielt und darüber diskutiert. Mhm. Und das machen wir in den ersten Folgen, 26 Folgen, ein halbes Jahr.
Okay, das klingt nach einem vollen Terminkalender für das Jahr 2019.
Ja, und das wird dann eben über Fernsehen, also Kabel und Satellit dann ausgestrahlt und kann das auch jemand, sage ich jetzt mal, in seinem Wohnzimmer empfangen, der vielleicht jetzt mit dem Internet oder so Sachen, da ist natürlich auch drin, es kommt natürlich auf Gaia auch, noch nicht so firm ist. Und ich hoffe, dass hier dann auch ein bisschen Raunen durch den Staat geht, weil es ist ja in ganz Europa dann empfangbar. Momentan erst in Deutsch, später vielleicht noch gedubbt in anderen Sprachen, damit die Leute sehen, wow, wir brauchen dieses andere Weltbild. Das weißt du ja nicht. Wir haben ja hier ein Problem mit unserem Weltbild, mit unserer Erde, wie wir uns wirtschaften und wie wir handeln. Und das müssen wir irgendwie überwinden.
Wow, da hast du dir viel vorgenommen. Also auf jeden Fall viel Glück. Ja, und auch nochmal danke, dass ich diese ganze Reise mitmachen konnte.
Ich werde nicht die Letzte gewesen sein.
Wahrscheinlich. Es hat meine Welt sich doch auch massiv verändert. Der persönliche Kontakt mit den ganzen Protagonisten, die Reisen an sich. Reisen bildet ja insgesamt, wenn man verschiedene Kulturen trifft, wenn man Kalifornien, Nevada, Oregon, Washington, wo wir alles waren. Also das hat
Parkhaus in London.
Parkhaus London, ja, also das müssen wir noch erzählen. Ticket im Parkhaus in London, das Parkhaus ist komplett leer.
Es ja,
drei Fahrzeuge waren auf der ganzen Ebene drin und wir sind an halben Meter nicht genau in der Parklücke gestanden.
Nur so eine Reifenbreite. So
eine Reifenbreite in der anderen Parklücke drin gestanden und wir hatten ein Ticket für 25 Pfund wegen nicht ordnungsgemäßen Abstellen von dem Fahrzeug.
Genau, wobei die ganze 24 Stunden der 2 Pfund kostet.
Ja.
Okay, auch gut.
Wieder was gelernt.
Ja, genau.
Okay. Also Nepomuk, dir alles Gute bei deinen Reisen. Ja, egal mit welchem Kameramann du unterwegs sein wirst. Toi, toi, toi. Vor allem, dass dieses Ding fliegen lernt, das wünsche ich mir sehr. Und dass halt auch die ganzen Erkenntnisse so nach und nach hineinsickern ins Bewusstsein der Menschen. Und in 10 Jahren wird es nicht heißen, gibt's die oder gibt's die nicht, sondern wird darüber gesprochen, was es bedeutet.
Genau, und was wir noch, wo wir noch forschen müssen.
Wunderbar. Alles Gute Robert, dir.
Danke für die Einladung.
Gruß an die Familie.
Danke.
Und liebe Zuschauer, falls es Ihnen so geht wie mir, dass das alles so viel ist, dann spulen Sie nochmal zurück, machen auf halbe Geschwindigkeit und lassen das Ganze nochmal durchlaufen. Ich kenne ihn schon länger, ich kann es verstehen, aber er ist hochgetaktet, er ist super schnell. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Bleibt uns treu.